Domradio. Bücherplausch mit Margarete von Schwarzkopf.
Mit Büchern in andere Zeiten entfliehen, das ist eine richtig schöne Abwechslung vom Corona-Alltag. Und zu sehen, dass damals auch nicht unbedingt alles super war. Der Roman Das Flüstern der Bienen von Sofia Segovia entführt uns in ein kleines Dorf in Mexiko zu Beginn des 20. Jahrhunderts und erzählt die Geschichte eines Findelkinds mit einer besonderen Gabe. Margarete von Schwarzkopf, die will uns diesen Roman heute vorstellen. Hallo Margarete.
Ja, guten Tag.
Ja, es geht um ein Findelkind. Wie kommt das Kind in das Dorf Linares?
Das Ganze beginnt schon sehr magisch, würde ich sagen. Es geht um eine Familie, die Morales heißt. Und da gibt es tragische Zwischenfälle. Ein Kind stirbt, ein anderes wird adoptiert und so weiter. Und es gibt eine alte Amme, Nana Reja heißt sie. Und die geht eines Tages weg. Sie ist uralt, sie wird überall gesucht. Und dann findet man sie inmitten eines Bienenschwarms. Und sie hat ein Baby im Arm. Und dieses Baby, dieses kleine Kind, kommt also in das Dorf, in diese Umgebung dieser Familie Morales. Und damit beginnt die sehr wundersame Geschichte eines Jungen, der nicht sprechen kann, weil er eine Gaumenspalte hat, damals noch nicht operabel. Heute ist das gang und gäbe, dass so etwas operiert werden kann. Aber dieser Junge gilt deshalb immer als etwas ganz Besonderes.
Ja, Simonopio, glaube ich, heißt er, ne?
Simonopio, ein merkwürdiger Name, genau.
Ja, was ist denn besonders oder vielleicht noch merkwürdig an diesem Kind?
Dieser Junge scheint magische Gaben zu besitzen. Zum einen ist er jemand, der mit den Bienen kommuniziert. Die Bienen sind seine Freunde, sind seine Familie, seine Vertrauten. Sie haben ihn auch beschützt, als er ein Neugeborener war und offenbar ausgesetzt wurde, weil er eben ja diese Gaumenspalte hatte, die man damals als ein böses Omen bezeichnet hat, also in einer Zeit um 1900 herum. Damals ja, wie gesagt, noch nicht beheben konnte, galt so ein Ding als Merkmal des Teufels. Also der Teufel hatte eine Markierung auf diesem Kind hinterlassen, übrigens eine sehr christliche Gegend, aber voller Aberglauben. Und dieser Junge hat eben bestimmte heilende Kräfte. Er kann nicht sprechen, weil er das nicht lernt wegen seiner Mundproblematik. Dafür hat er irgendetwas an sich, was außergewöhnlich ist und was, ja, was wirklich dieses Kind mit einem großen Geheimnis umgibt.
Und trotz dieses Teufelszeichens wird der kleine Simonopio dann doch noch zum Segen, oder? Was passiert da?
Ja, es sind harte Zeiten damals in Mexiko. Wir alle wissen das gar nicht mehr so genau. Aber es gab einen Bürgerkrieg, es gab Unruhen, es gab Aufstände. Und auch die Menschen haben damals sehr gelitten. Und dann kommt der Erste Weltkrieg und in der Folge des Ersten Weltkriegs die entsetzliche spanische Grippe. Gegen dies ja Corona, muss man fast sagen. Ja, harmlos ist völlig falsche Wort. Aber die spanische Grippe mit 30 Millionen Todesopfer, das war schon grauenhaft. Und dieser Junge, der kennt um bestimmte Heilkräfte und kann damit auch Gutes einsetzen und kann Menschen helfen, weil er eben, wie gesagt, ein außergewöhnliches Kind ist.
Aber trotzdem sind davon dann auch nicht alle begeistert im Dorf, oder?
Nein, nein, er hat einen Teufelsmark und jeder sagt, dieses Kind ist mit dem Teufel im Bunde, nicht mit den Heiligen oder mit der Mutter Gottes oder allen dem, was in dem Dorf ansonsten alles auch geglaubt wird und der Dorfpriester auch davon spricht. Nein, dieser Junge ist gezeichnet und deshalb glaubt man auch, dass er die Seelen der Menschen nimmt, wenn er ihnen die Gesundheit zurückgibt. Stimmt natürlich alles nicht, alles Aberglauben, aber deshalb hat dieser Junge nicht nur ein einfaches Schicksal, und es ist eng verbunden mit der Familie Morales und sein bester Freund unter den Menschen ist Francisco Morales, ein Gleichaltriger, der mit ihm zusammen aufwächst und die beiden verständigen sich auch ohne Sprache, denn der Junge wird ja oder der junge Mann wird nie sprechen lernen und zwischen den beiden entsteht eine tiefe Freundschaft, die auch dazu führt, dass sie sich gegenseitig helfen und sogar das Leben retten.
Und du hast ja schon mal angesprochen, es geht auch viel um Aberglaube, so ein bisschen um Magie, auch in der Region. Spielt das im Roman dann auch eine große Rolle?
Ja, natürlich. Es ist ein Buch, wie sagt man so schön, magischer Realismus. Das ist so typisch für lateinamerikanische Literatur. Und da knüpft dieses Buch auch an die großen Romane der lateinamerikanischen Autoren, Marquez und so weiter, weil es immer so dieses Etwas zwischen Himmel und Erde mit hineinbringt. Und fantastisch, wie diese Bienen vorkommen, die eben wirklich Freunde und Helfer sind. Und es ist auch ein Buch, das ganz eindeutig davor warnt, wenn die Bienen sterben, stirbt der Mensch. Das ist ja ein berühmter Satz. Denn es geht den Bienen auch nicht nicht nur gut, sie sind Freunde und Helfer des Menschen, nicht nur dieses jungen Mannes. Und das ist auch eine ganz starke Botschaft, diesem sehr magischen, wunderbaren, leicht ins Fantasy abstreifende Buch. Hütet die Natur und schützt die Bienen.
Also auch eine Botschaft für heute in Das Flüstern der Bienen. Das ist ein unterhaltsamer, spannender Roman mit ein wenig Fantasy, magischem Realismus hineingewoben. Geschrieben von Sophia Segovia. Erschienen im List Verlag. Und wir springen dann gleich nochmal mit dir, Margarete, ins England des 18. Jahrhunderts, ne?
Ja, machen
sehr
wir.
Schön.
Domradio. Bücherplausch mit Margarete von Schwarzkopf.
Wir waren gerade noch in Mexiko, in der Welt des magischen Realismus, so zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und jetzt geht unsere Reise in der Bücherwelt noch ein paar Jahrhunderte zurück, nach London in das Jahr 1754. Die Verlorenen heißt der historische Roman von Stanley Halls. Und mit dabei ist wieder Margarete von Schwarzkopf. Hallo Margarete.
Ja, hallo.
Margarete, für die armen Menschen war das damals eine schlimme Zeit und besonders auch für Frauen mit Kindern, wie der Romanheldin Bess Bright, ne?
Ja, und es gibt einen ganz tollen historischen Hintergrund für diesen Roman. Es gibt heute noch in London das Foundling Museum, weil im Jahre 1739 von einem Philanthropen Thomas Coram ein Hospital gegründet wurde, wo Mütter, die ihre Kinder nicht selber aufziehen konnten, die es eben nicht ehelich geboren hatten oder aus sehr armen Verhältnissen kamen, ihre Babys abgeben konnten. Mhm. Und die Babys wurden dort aufgezogen. Die Mütter konnten, das auch ungewöhnlich, irgendwann, wenn sie das Geld hatten oder auch verheiratet waren und alles gut lief, die Kinder wieder abholen. Aber das Ungewöhnliche war, dass durch eine Lotterie bestimmt wurde, welche Kinder durften bleiben, welche nicht. Schwarze und rote Kugeln haben also das Schicksal von Kindern bestimmt. Und das Kind von Bess Bright, die Heldin der Geschichte, wird aufgenommen und bleibt in diesem Hospital.
Und dann will Bess Bright irgendwann dann ihre Tochter wieder, ich glaube nach 6 Jahren, zurückholen aus dem Heim. Und dann muss sie was erfahren, ne?
Ja, Clara ist die kleine Tochter und 6 Jahre später scheint alles bei Bess Bright gut zu laufen. Sie hat einen Mann gefunden, der sie liebt. Sie möchte heiraten. Sie möchte ihre Familie ordnen. Sie hat den Vater des Kindes nie richtig offenbart. Man weiß zwar im Buch, wer der Vater von der kleinen Clara ist, aber irgendwie scheint das Leben besser zu gehen. Dann kommt sie zum Foundling, möchte ihr Kind haben und da heißt es April, das Kind ist bereits abgeholt worden. Jemand unter ihrem Namen ist gekommen, hat das Kind geholt und da das eine Dame war, die sehr gut gekleidet war und alles wunderbar aussah, wurde die kleine Clara dieser fremden Person mitgegeben und jetzt ist Bess Bright verzweifelt, weil wo ist ihr Kind geblieben?
Und versucht dann natürlich ihre Tochter wiederzufinden, oder?
Ja, das Buch wird eben aus 2 Perspektiven erzählt. Sie findet dann ihre Tochter tatsächlich unter ganz besonderen Umständen. Die zweite Hauptfigur, die zweite Frauenfigur in diesem sehr spannenden Buch heißt Alexandra. Sie ist eine ganz reiche Witwe in besten Verhältnissen, hat aber nie ein Kind gehabt. Und sie ist diejenige, das kann man ruhig verraten, die dieses kleine Mädchen zu sich holt. Sie hat davon erfahren und sie ist genau diese Clara, das Kind, das sie immer wollte. Sie nennt es Charlotte. Und diese Alexandra nimmt das Kind auf und berichtet, ja, über ihre Geschichte, über ihr Leben in London um die Mitte des 18. Jahrhunderts aus ihrer Perspektive. Und auf der anderen Seite erfahren wir, wie Bess Bright ihre Tochter verzweifelt sucht. Und das Schicksal führt sie dann auch irgendwie zusammen. Aber da möchte ich nichts verraten, denn das ist eine sehr spannende und ungewöhnliche Geschichte.
Ja, das glaube ich. Der Roman heißt Die Verlorenen. Nicht nur die Tochter ist verloren, am Ende vielleicht sogar auch Bess Bright?
Nein, Bess Bright, das kann man auch verraten. Es ist ein Buch mit einem guten Ende. Das brauchen wir auch in diesen Zeiten. Aber bis es dahin kommt, passiert sehr, sehr viel. Und was dieses Buch wirklich ganz toll macht, es schildert, dass London um 1750, 60 auf der einen Seite die Wohlhabenden, die in Belgravia und Mayfair und diesen Orten oder Teilen von London wohnen, die heute noch ganz reich sind, wo auch die Botschaften all ihre Sitze haben. Und das andere London, wo die Armen leben, diejenigen, die ganz mühsam ihren Lebensunterhalt verdienen, wo es auch Verbrechen gibt, Mord, Totschlag, Diebstahl, Raub, all das. Und diese beiden Welten werden gegenübergesetzt, aber Bess Bright, heißt nicht umsonst Bright, hell leuchtend, ist die Figur, die sozusagen Leben, Freude und Glück auch in ihrem Leben noch erfahren wird. Und das zeigt dieser Roman von Stacey Halls auf das Schönste und ist ein richtig praller Unterhaltungsroman.
Stacey Halls hat den berührenden historischen Roman Die Verlorenen geschrieben, der viel über die Gesellschaft Londons im 18. Jahrhundert erzählt. Der Roman ist im Verlag Piper erschienen. Und das waren die Buchtipps von Margarete von Schwarzkopf. Ganz lieben Dank.
Ja, vielen Dank und schönes Wochenende wünsche ich.